Und Herring ist einfach, ich habe diese Ausstellung damals in Paris gemacht, da waren Subway Drawings, aber er war einfach als in den jungen Jahren, waren jüngsten Jahren in dem Fall, waren sie einfach sehr, sehr gute Freunde, die beiden gewesen. Waren beide geniale Zeichner, und wobei Herring noch einmal diese wirklich diese Kapazität hatte, wie Picasso eine Zeichnung hinzuwerfen. Das hat sogar der Sohn von Picasso festgehalten, der Claude. Aber mein Anliegen bei Herring ist die politische Linie. Das habe ich in Paris damals gemacht und dann auch in San Francisco. Und auch dann noch in zwei Venues in Europa, in München und in Rotterdam, wo ich das in verschiedensten Weisen ausgeleuchtet habe. Ich habe das auch bei Basquiat gemacht, wo ich dann über seine Themen, so Rassismus, Self-Mirroring in den Werken etc. gemacht habe. Ich finde einfach wichtig, sich den Inhalt anzuschauen, weil er war kein Popkünstler, Herring, er war überhaupt nicht. Er war beeinflusst von den Ideen der Pop Art, keine Frage. Und das führte dann zu dieser Idee, dieser gemeinsamen Idee mit dem Direktor Schröder hier, das wirklich zu verbalisieren, die Bedeutung seiner universalen Bildsprache oder seiner universalen Kunstsprache, das hat er ja entwickelt. Und das ist die einzige universale Kunstsprache, die mir bewusst ist eines Künstlers. Weil Künstler wie Penck, der auch eine Bildsprache entwickelt hat, überhaupt keine Frage. Aber die Differenziertheit seines Alphabets ist etwas schon, und die Verfeinerung dessen ist etwas, was mir sonst nicht begegnet ist. Und das finde ich sehr faszinierend, und wir haben Glossar, die Dr. Hofbauer gestaltet, in enger Zusammenarbeit mit Oral History, das heißt den Menschen, die Keith Herring gekannt haben und die noch dann auch neben den Äußerungen in den Journals von Herring dann auch noch sozusagen ihn, seinen O-Ton mit hineinbringen konnten. Das bedeutet, dass es nicht etwas jetzt von Kunsthistorikern jetzt erfundenes ist, sondern sehr wohl auch auf seinen Ideen basiert. Selbst wenn er sagte, es muss nicht alles lesbar sein, ist ganz klar, was er auch eigentlich sagen muss als Künstler. Und das macht ja dann diese Vielstimmigkeit, diese postmoderne Vielstimmigkeit seines Werks aus. Ja.
Und insofern, das finde ich übrigens ein sehr interessantes Thema oder ein interessanter Punkt bei Künstlern wie Herring, die ja noch durchaus unter den Lebenden weilen könnten und noch gar nicht mal so alt wäre, 60 ist
ja heutzutage Ende Mid-Career.
Kein Alter mehr, dass es da natürlich auch noch viele Zeitgenossen gibt, die ihn direkt erlebt haben und an die sie dann auch noch herankommen können. Und ja. Ich nehme an, dass sie das auch genutzt haben, und gab es da für Sie auch überraschende Einsichten, Entdeckungen?
Jetzt nicht im Rahmen dieser Ausstellung in dem Sinne, aber ich entdecke immer was zu den Künstlern, mit denen ich schon lange arbeite. Also so wie wenn ich mir ein Basquiat-Gemälde anschaue, immer was Neues ist da dabei. So ist es beim Herring auch.
Und Basquiat, Sie haben ihn schon erwähnt, es gibt ja jetzt Momente in der Schirn in Frankfurt. Ich war noch nicht dort, aber wir haben vor, da auch vorzusprechen. Das ist ja auch sehr, sehr spannend, kleiner Ausflug, ja? Wenn man die beiden so unterschiedlichen Künstler anschaut, also jetzt einfach nur vom bildnerischen Schaffen, jetzt den Ursprüngen und der Persönlichkeit auch nochmal abgesehen, aber ich glaube, das ist ein unglaublich großer Kontrast. Trotzdem gibt es ja da auch irgendwie was Gemeinsames, und sei es irgendwo durch die Arbeiten im öffentlichen Raum oder so. Wie ist das für Sie, also weil Sie ja offensichtlich mit beiden sich befasst haben? Und
ja, also die beiden waren nicht nur befreundet, haben sich nicht nur auch intellektuell ausgetauscht, also jetzt nicht in der Bildsprache so sehr, aber sie haben beide, auch Basquiat hat ja eine Symbolsprache entwickelt in seinen Werken, eine unterschiedliche, aber doch, weil Basquiats Hauptthema ist nun mal Rassismus, der afroamerikanische Mann mainly in seinen Werken. Und er begann eben mit seinen poetischen Graffiti im öffentlichen Raum, was schon sehr unterschiedlich ist zu diesen Subway-Drawings von Keith Haring. Beide wollten in Galerien, in Häuser, während das bei Basquiat aber noch ausgeprägter war. Dieser Drang, während ja Haring, auch während er schon Galerie, Museumsausstellungen hatte, er weiter diese U-Bahn-Zeichnungen dann als Pop-Shop gemacht hat. Also zwei sehr unterschiedliche Künstler, aber in den sehr frühen Werken überschneiden sie sich in ihren Collagen, in ihren Performances, in ihren, also da ist einiges an Ähnlichkeit dabei, weil sie einfach auch aus diesem Warhol geprägten New Yorker Kunstszene herauskommen und beide in den späteren Werken dann, wenn man das sagen kann, wenn jemand 10 Jahre arbeitet, verhandeln sie zwischen der Angst vor der Leere und der Leere. Also da gibt es schon einiges an Überschneidungen. Und doch sind sie ästhetisch so unterschiedlich, ja.
Ja, und auch in dieser Schnelllebigkeit, dieser kurzen Schaffenszeit, die beide hatten, die ja auch irgendwie ganz viel mit der Zeit zu tun hat?
Naja, sie haben beide, waren einfach beide manische Arbeiter, die immer nur gearbeitet haben, das heißt gezeichnet haben, weil beide sind eben Zeichner eigentlich. Beide haben aber auch malerische Elemente, aber die malerischen Elemente sind immer der Zeichnung subordiniert. Ja, beide haben einfach immer gearbeitet. Also natürlich haben sie auch Party gemacht, aber eigentlich, wenn sie von der Party gingen, oder dann ging es los zu arbeiten. Also das, sonst hätten sie auch nie diese umfangreichen Övres zustande bringen können.
Ja, ein bisschen als hätten sie beide vorausgeahnt, auch dass sie nicht viel Zeit hatten. Letztlich, das ist natürlich eine Mutmaßung, ist völlig klar. Aber oder haben sie sich zu Tode gearbeitet? Kann man ja aus verschiedenen Perspektiven sehen.
Gerade bei Basquiat, der mit 27 gestorben ist, wird das gerne versucht hineinzuinterpretieren. Haring hat ja dann 88 hat er Diagnose AIDS. Der AIDS-Erkrankung erfahren. Das heißt, für ihn war das ein Leben mit Ablaufzeit zu dem Zeitpunkt, und er hat, seit AIDS bekannt wurde, auch immer gefürchtet gehabt, dass er es haben könnte. Das heißt, sein Leben hatte schon eine ganze Weile ein Ablaufdatum, aber nicht zu Beginn natürlich seiner Karriere, überhaupt nicht. Und das waren einfach extrem energetische Menschen, die wieso auch immer es geschafft haben, ein komplettes Oeuvre von Frühwerk, Mid-Career und Late-Career auf die Beine zu stellen. Der Rest ist Spekulation.
Ja, das ist klar. Aber irgendwo ist es ja etwas, was Menschen schon immer fasziniert hat.
Nein, was faszinierend ist, dass sie eben diese Anfang, Mitte und Ende eigentlich haben. Und man das unterscheiden kann und es auch so wirkt. Das ist interessant. Aber wieso? Ich meine, wie würden wir es betrachten, würden sie jetzt noch leben, dann diese 10 Jahre? Ja. Da würden wir ja dann nicht sagen, früh, mittel, spät, sondern würden wir sagen, formt sich und dann das und dann das und das ging dann über in das. Ja, und das ist einfach dadurch, es fällt einem schwer, manchmal nicht in die Schiene einzuknicken, dass es sozusagen eine Vorahnung wäre. Das haben Sie auch bei vielen Freunden hören, gerade beim Basquiat, dass er gesagt hätte, er wollte im Club der 27 sein, was ihm ja gelungen wäre dann in dem Sinne, bedauerlicherweise. Aber ich halte das für eine Nachmystifizierung leider, oder zum Glück.
Ja. Der Rest ist Geheimnis, würde ich sagen. Ja. Und es ist gut, wenn man ihn Geheimnis bleiben lässt.
Absolut.
Ja. Okay, jetzt sage ich nochmal herzlichen Dank
Dankeschön.
Für den zusätzlichen Ausflug.
Danke.
Danke.